Wir beschäftigen uns ja schon seit zwei Wochen mit dem Thema der zwei Zeugen, das im 11. Kapitel der Offenbarung angesprochen wird. Und gemeinsam haben wir soweit einmal über die Ankündigung der zwei Zeugen gesprochen. Vers 3 spricht darüber. Wir haben über die Zeitdauer ihres Dienstes geredet und ihre Beschreibung, auch in Vers 3, ihre Qualifizierung oder besonderen Kennzeichen, dann ihre Vollmacht. Und heute werden wir gemeinsam uns über das Ende ihres Dienstes unterhalten oder nachdenken, was uns die Schrift sagt. Und dann auch so ein bisschen die Reaktion der Welt uns vergegenwärtigen und was das zu bedeuten hat. Und ich denke, ich werde einiges dazu sagen, das meiste lasse ich aber dann doch für die nächste Botschaft, weil uns sehr viel vermittelt wird. Und lasst uns gemeinsam also in den Textabschnitt schauen, noch einmal Vers 7. Ich möchte diesen 7. Vers noch einmal betonend lesen. Achtet einmal, wie uns das hier gesagt wird. Sehr interessant. Es wird uns gesagt, und wenn Sie, also diese zwei Zeugen, ihr Zeugnis, das heißt ihren Dienst, vollendet haben, so, oder das Wort, was gebraucht werden kann, ist auch dann erst, wird das Tier sie töten. So, der Text sagt uns, erst wenn die Zeugen, diese zwei Zeugen, den Dienst vollenden werden, dann können sie erst getötet werden. So, was bedeutet das? Nun, der Text verdeutlicht uns als Leser sehr, sehr eindringlich, dass erst nach einer bestimmten Periode, 1260 Tagen, erst dann werden diese beiden Zeugen getötet. Das heißt, der Schutz Gottes wird aufgehoben, sodass sie getötet werden können. Wir denken, naja, das sind besondere Persönlichkeiten der Heiligen Schrift. Ist doch klar, dass sie von Gott auch besonders bewahrt werden, beschützt werden. Was denken wir über unser Leben? Trifft das auf unser Leben auch zu, dass wir als Kinder Gottes unter dem gleichen Schutz Gottes stehen? Ich denke, die Heilige Schrift ist sehr klar dazu. So lesen wir im Psalm 31, Vers 16, meine Zeit steht in deinen Händen. Und ihr Lieben, entweder ist das wahr oder nicht. Es gibt überhaupt keine andere Alternative, über dieses Wort Gottes eine Entscheidung zu fällen. Meine Zeit, die Zeit meines Lebens steht in deinen Händen. Punkt. König David wusste das schon im Alten Testament und nicht nur er allein. Das hat Hiob schon gewusst. In dem wahrscheinlich ältesten Buch der Heiligen Schrift. Ihr könnt es gerne nachlesen, nachschlagen. Hiob 14, Vers 5. Hiob 14, Vers 5. Hiob sagt, stehend unter der Leitung des Geistes Gottes, wenn doch seine Tage, Tage des Menschen, bestimmt sind, die Zahl seiner Monate bei dir festgelegt ist und du ihm ein Ziel gesetzt hast, das er nicht überschreiten kann. So auch Hiob war überzeugt, dass die Zeit seines Lebens in der Hand Gottes ist. Hören wir noch einmal, was der König David sagt. Er sagt, stehend unter der Leitung des Geistes Gottes, Psalm 139, Vers 16. Schlag die Stelle auf, Psalm 139, Vers 16. Steht geschrieben, deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim, das heißt, bevor ich geboren wurde. Und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. So, entweder ist es wahr, was wir hier lesen, oder es ist nicht wahr, was wir hier lesen. Alle Tage meines, eures Lebens sind in einem Buch Gottes verzeichnet. Nun, manche Christen denken, das können wir so wortwörtlich, das, was hier steht, gar nicht verstehen. Wahrscheinlich hat David nur eine schöne poetische Floskel gebraucht und mehr nicht. Man kann das so denken und viele denken das auch so. Aber wisst ihr, die Schrift sagt auch an anderen Stellen, dass das die Wahrheit ist, dass unsere Zeit in Gottes Händen ist oder in Gottes Hand ist. Hören wir noch einmal hier, wie er das ausformuliert. Er sagt, in seiner Hand, in Gottes Hand ist die Seele, und das Wort für Seele ist eigentlich das Leben, all dessen, was da lebt. Überlegt euch mal, was das heißt. Alles, was gerade jetzt lebt, in der ganzen Welt, ein Tier, ein Vogel, ein Fisch oder ein Mensch, ist in der Hand Gottes. Und das ist es, wie souverän Gott wirklich ist. Das ist das klare Zeugnis der Heiligen Schrift. Und dieser souveräne Gott ist unser himmlischer Vater. Wenn ein Christ das nicht glaubt, dann hat er ein großes Problem. Er glaubt nicht dem Zeugnis der Heiligen Schrift. Hören wir einmal, was das Wort Gottes in Kolosser 1, Vers 17 sagt. Alles ist durch ihn, durch Jesus Christus und für ihn geschaffen. Und er, Jesus Christus, ist vor allem. Und dann steht geschrieben, und alles hat seinen Bestand in ihm, in Jesus Christus. Haben wir gehört, was gesagt wird? Alles, auch unser Leben, hat seinen Bestand, wird zusammengehalten, wird erhalten, das ist, was das Wort sagt, durch und in Jesus Christus. Auch das ist sehr einfach einzuordnen, was wir hier lesen. Entweder ist es wahr oder nicht. Nun ja, wenn die Heiligen des Alten Testaments diese Wahrheit kannten und der Apostel Paulus diese Wahrheit auch weiß, dann können auch wir, die Heiligen lebend in dem 21. Jahrhundert, diese Wahrheit wissen und ruhig darin leben. Das Ziel, die Zeit unseres Lebens ist in Gottes Hand und uns wird nichts widerfahren, bis der Plan Gottes in unserem Leben vollendet ist. Und die Voraussetzung eben für dieses ruhige und gewisse Leben in Jesus Christus ist eben, dass wir unser Leben ganz und gar Jesus anvertrauen, mit Haut und Haaren. Und in dieser Gewissheit dürfen wir unseren Alltag leben als Kinder Gottes, auch heute in dieser Zeit des Corona-Wahnsinns. Das ist das Zeugnis der Heiligen Schrift. So, die zwei Zeugen dienen in Jerusalem, und, oder ich sollte eigentlich sagen, dienend in Jerusalem, sie werden keine Illusionen darüber haben, was mit ihnen passieren wird, wenn die Zeit ihres Dienstes nach 1260 Tagen abgelaufen ist. Und es ist interessant, dass Tage gesagt werden und nicht gesagt wird einfach 3,5 Jahre. So, der Tag ihres Ablebens, ja, ist schon festgelegt von Gott selbst. Und nun lesen wir in unserem Text über eine sehr bedeutende Person, die hier in Vers 7 mit das Tier, mit dem Titel das Tier vorgestellt wird. Wir lesen, so wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen einen Streit halten und wird sie überwinden und wird sie töten. Das Wort Tier an dieser Stelle ist mild, zu mild. Es müsste korrekter mit Bestie übersetzt werden oder das Biest. Wir lesen eigentlich von zwei Bestien in der Offenbarung, die wir voneinander unterscheiden müssen. Die eine Bestie ist der Antichrist und die zweite Bestie ist der falsche Prophet, der uns in Kapitel 13 begegnet. Das will ich aber nur nebenbei erwähnen. Wir konzentrieren uns heute auf diese Bestie in unserem Text, die aus dem Abgrund oder Abyss heraufsteigt. Wir haben gemeinsam in einer der vorhergehenden Predigten darüber nachgedacht, dass die Bibel eigentlich drei verschiedene Begriffe gebraucht, sprechend von drei verschiedenen Aufenthaltsorten in der Ewigkeit. Diese Begriffe sind einmal Hades, der zweite Begriff ist Tartarus oder Abyss, das wird manchmal wechselweise gebraucht, oder der Abgrund, wie das in unseren Übersetzungen manchmal steht. Und der dritte Begriff ist Gehenna, das ist der Feuersee. Und in der deutschen Übersetzung und auch in der englischen Übersetzung werden diese drei Begriffe manchmal mit einem Wort übersetzt, und das ist die Hölle. Und das ist, warum wir oft sehr verwirrt sind, lesend die Heilige Schrift. Wir denken, dass nur ein Aufenthaltsort in der Ewigkeit existiert für die Menschen, für die Heiligen, nicht für die Heiligen, sondern die solche, die nicht die Heiligen sind, die Ungläubigen, sage ich mal, und für die gefallenen Engel. Wir sagen, es ist die Hölle. Und das ist sehr verwirrend. Die Bibel spricht eigentlich sehr eindeutig von drei zu unterscheidenden Wirklichkeiten im Zusammenhang mit dem Aufenthaltsort der verlorenen Menschen und auch der gefallenen Engel und auch der verstorbenen Heiligen. Das sind drei verschiedene Orte. Und deshalb habe ich auch in einer unserer Predigten diese drei Wirklichkeiten sehr präzise auseinandergehalten oder angesprochen. Und wir können, wenn wir wollen, das noch einmal hören, wenn ihr einen Internetanschluss habt. Ich will heute nur uns ganz kurz erinnern, was in der Heiligen Schrift über diesen Ort der Abgrund oder Abyss gesagt wird, aus dem ja das Tier oder das Biest hervorkommt. Nach 2. Petrus 2, 4 und 5 und Judas 6 ist der Ort, an dem die gefallenen Engel verwahrt werden, eben dieser Abyss oder Tartarus oder Abgrund. Ja, das ist ein besonderer Ort, gegenwärtig auch, in dem die gefallenen Engel gehalten werden. Und es wird Folgendes gesagt: Und dass er die Engel, welche ihr Fürstentum nicht bewahrten, das sind die gefallenen Engel, sondern ihre eigene Behausung verließen, sie gehörten eigentlich in den Himmel, das war ihr Zuhause, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Banden unter der Finsternis verwahrt hat. So, 2. Petrus 2 und auch Judas 6 gebraucht eigentlich dasselbe Wort, wenn gesagt wird, sie werden, diese gefallenen Engel werden verwahrt oder bewahrt. Und das gebrauchte Wort, das in Petrus wie auch in Judas benutzt wird oder gebraucht wird, in unseren Übersetzungen werden zwei verschiedene Worte gebraucht, aber es ist ein und dasselbe, bedeutet wortwörtlich übersetzt, sie werden sorgfältig bewacht. Ja, in diesem ausbruchssicheren Gefängnis, das Gott extra für sie bereitet hat. So, diese geistliche Wesen, Dämonen, werden sorgfältig behütet, unter anderem auch für bestimmte Aufgaben, zum Beispiel hier in der Zukunft. Aber wir sehen auch, dass sie hier und da doch freigelassen werden, um andere Aufgaben zu erfüllen. Wir werden gleich davon sprechen, aber eins dürfen wir nicht vergessen, sie werden an einer Leine gehalten. Erinnert ihr euch an das, was uns in Hiob berichtet wird, als Satan vor Gott erscheint und auf Hiob hinweist? Was geschieht? Gott gibt ihm die freie Hand, aber sagt genau, wo die Grenze ist. So, Satan ist an der Leine Gottes. Und das sehen wir mit all den anderen Dämonen und eben Geistern, bösen Geistern auch. So, das Biest wird freigelassen für eine Aufgabe, die es erledigen muss während der Trübsalzeit. Das sagt uns schon, wer wirklich die Kontrolle hat, auch in dieser Zeit. Und wie gesagt, und ein Teil dieser Aufgabe ist es, die zwei Zeugen Gottes, die in Jerusalem dienen, zu beseitigen, nach Gottes Plan. Das ist der Hinweis. Uns wird gesagt in dem Text, dass keiner der Menschen fähig ist, diese zwei Zeugen zu töten. Das Biest kommt aus dem Abgrund oder Abyss, vermag es. Und lasst mich Folgendes hinzufügen. Ich bin überzeugt, dass das, was aus dem Abyss freigelassen wird, ein gefallener Engel ist. Und dieser Dämon bemächtigt sich eines Menschen, den er gebraucht für seine Zwecke. Und diesen Menschen nennt die Heilige Schrift der Antichrist. Mehr als das. Die Schrift versichert uns, dass die Person des Antichristen nicht nur von einem bösen Geist besessen wird, sondern von Satan selbst. Woher wissen wir das? Wir wissen das, weil die Bibel davon spricht. Schaut einmal, es gibt nur zwei Personen in der ganzen Heiligen Schrift, die als Sohn des Verderbens bezeichnet werden. Judas wird so bezeichnet von Jesus selbst in seinem hohepriesterlichen Gebet. Johannes 17, Vers 12. Ich lese uns diesen Abschnitt. Hört mal genau hin, was Jesus sagt in seinem Gebet. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen. Die du mir gegeben hast, habe ich behütet. Und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt wird. Und schaut einmal, was gesagt wird, wer sich des Judas bemächtigt hat, in Lukas 22, Vers 3. Es wird gesagt, es fuhr aber der Satan in Judas, der mit Beinamen Ischariot genannt wird, welcher aus der Zahl der Zwölf war. So Satan selbst wollte diese Aufgabe des Verrates erfüllen und deshalb bemächtigt er sich des Judas. Und Judas wird deshalb auch der Sohn des Verderbens genannt. Die zweite Person der Heiligen Schrift, die so genannt wird, ist der Antichrist. Paulus, sprechend von dem Antichristen, der kommen soll, sagt Folgendes in 2. Thessalonicher 2, Vers 3. Lasst euch von niemandem in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Da haben wir es. So, wir schließen deshalb aus den uns gegebenen Informationen der Heiligen Schrift, dass Satan selbst sich dieser Person des Antichristen bemächtigen wird und für seine Zwecke gebrauchen wird. Und deshalb wird der Antichrist auch diese Vollmacht aufzeigen, die für einen natürlichen Menschen nicht selbstverständlich ist. Er wird etwas tun können, was die anderen Menschen nicht tun konnten. In der Vorbereitung zu dieser Predigt habe ich etwas sehr Interessantes gelesen in der Zeitschrift Israel Today. Am 3. August, das heißt letzte Woche am Montag, wurde ein Artikel veröffentlicht in dieser Zeitung. Und überschrieben war dieser Artikel, geschrieben von Ryan Jones, mit folgendem Wort. Israelischer Rabbi sagt, dass er schon mit dem Messias Treffen hält. Und dann folgte der Untertitel mit folgenden Worten. Die ultraorthodoxen Rabbis wollen nicht aus Israel reisen, aus Furcht, das Kommen des Messias zu verpassen. Und dann wird in diesem Artikel darüber gesprochen, dass die drei bedeutendsten Rabbis der ultraorthodoxen Juden in Israel vor zwei Wochen ein dreistündiges Interview gegeben haben in einem Radio. Und in diesem Interview haben diese drei behauptet, dass Messias dabei ist, sich zu offenbaren. Und einer der Rabbis mit dem Namen Chaim Kanievsky, er ist übrigens, ich habe nachgeguckt, die führende Autorität der ultraorthodoxen Juden in Israel. Also er ist, wie würde man das im Deutschen sagen? Er ist der Papst der ultraorthodoxen Juden in Israel. Und er behauptete in diesem dreistündigen Interview, dass er einen direkten Kontakt mit dem Messias hat. Ich finde das sehr interessant. Ich finde das sehr interessant, weil der kommende Antichrist von sehr vielen Juden, besonders den ultraorthodoxen Juden, als ihr Messias angenommen und gefeiert wird. Wenn Jesus wiederkommt, das wird nicht in der Weise sein, wie dieser Rabbi das sagt oder ankündigt. Jesus wird kein Treffen mit einem Rabbi haben. Und ich glaube auf gar keinen Fall, dass dieser Rabbi schon einen Kontakt zu Jesus Christus, unserem Herrn, hat. Die Frage aber bleibt, mit wem hat er den Kontakt? Warum würde er lügen? Dieser Rabbi ist 92 Jahre alt. Er braucht sich nicht in die Szene zu setzen. Er ist die wichtigste Person der ultraorthodoxen Juden in Israel. Ich war aus den Socken gehoben worden, als ich diesen Artikel gelesen habe. Und wie auch immer, Eli, wie auch immer. Eins wird uns deutlich angesichts des Textes vor uns. Erstens, es wird eine Erweckung in Israel stattfinden, zur Zeit des Dienstes dieser zwei Zeugen. Aber viele der Juden werden auf der anderen Seite sehr, sehr froh sein, dass diese beiden Zeugen Jesu, die Jesus als den Messias verkündigen und ankündigen, die ultraorthodoxen Juden, viele von ihnen werden sehr froh sein, wenn diese Zeugen beseitigt sind. Und wer immer in der Lage dazu ist, das zu tun, den werden sie als den Messias annehmen. Lass mich noch hinzufügen Folgendes sagen. Der Antichrist wird in dem Buch der Offenbarung schon im Zusammenhang mit dem ersten Siegel erwähnt, Kapitel 6. In Kapitel 6 erscheint er uns oder erscheint er in dem Text als ein solcher, der auf einem weißen Pferd reitet und mit einer Krone geschmückt ist. All das hat eine Bedeutung, wir sprachen darüber. Und im Verlauf des Studiums werden mehr und mehr über diese Person auch herausfinden. Aber für heute reicht es uns zu wissen, dass der Antichrist zwar ein Mensch ist, ja, aber von Satan selbst eingenommen, beherrscht und befähigt wird, Dinge zu tun, die ein natürlicher Mensch nicht imstande ist zu tun. Und nun lesen wir aber in unserem Text noch etwas sehr Interessantes. Uns wird etwas über die Stadt Jerusalem mitgeteilt, was uns vielleicht ein bisschen verwirrt. Mich hat es verwirrt und erstaunt, bis ich angefangen habe, über diese Dinge nachzudenken, die uns mitgeteilt werden. Und darüber zu studieren, was in Jerusalem eigentlich vor sich geht, was dort passiert. Es wird gesagt in Vers 8, lest bitte mit, und ihre Leichname werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die im geistlichen Sinn, so, hier wird uns ein Hinweis gegeben, wie das, was jetzt kommt, die Symbole, die gebraucht werden, verstanden werden müssen, sie müssen geistlich verstanden werden. Es wird gesagt, im geistlichen Sinn Sodom und Ägypten heißt, wo auch unser Herr gekreuzigt worden ist. Wo ist das gewesen? Wir wissen es. Ja? Jesus wurde in Jerusalem, das heißt außerhalb der Toren Jerusalems, gekreuzigt. So keine andere Stadt wird hier angesprochen als Jerusalem. So wie kommt es, dass Jerusalem in dieser negativen Weise in dem Wort Gottes identifiziert wird, Sodom und Ägypten? Ist es nicht so, dass die Heilige Schrift eigentlich davon spricht, dass es die heilige Stadt ist? Könnt ihr euch eine Grußkarte vorstellen mit einem Bild des Tempelbergs, sage ich mal, oder mit dem Bild der Stadt Jerusalem oder der Klagemauer mit folgenden Worten: Gruß aus der großen Stadt Jerusalem, die das geistliche Sodom und Ägypten heißt. Wir können uns das nicht vorstellen. Aber das ist eben die geistliche Wahrheit, auf die uns das Wort Gottes eben in unserem Text aufmerksam macht. Und diese schlimme Beurteilung Sodom und Ägypten können wir sehr einfach auf alle anderen Großstädte unserer Welt anwenden. Ja? Los Angeles? Wir sagen, ja, so kann man die Stadt bezeichnen. San Francisco, genau dasselbe. Rom, genau dasselbe. Berlin auch. Aber Jerusalem? Das ist doch die Stadt, die Gott für sich selbst gewählt hat. Nach 2. Chroniker 6, Vers 6. Aber das ist etwas, was uns bewusst sein muss, lesend die Heilige Schrift. Wir müssen die Realität, wie Gott es uns in seinem Wort aufzeigt, genauso annehmen. Wenn an dieser Stelle in der Heiligen Schrift gesagt wird, dass der geistliche Zustand dieser Stadt oder der Menschen in dieser Stadt eher Sodom gleicht und dem Ägypten, dann verstehen wir, dass sie nicht zu der gleichen Zeit heilig sein kann. Das wird einmal sein, aber im Moment ist es nicht so. Überlegen wir weiter. Wofür steht Sodom? Wofür steht Ägypten? Sodom steht für die absolute Unmoral. Das wissen wir, wenn wir die Bibel lesen und sie ernst nehmen. Ägypten steht für Knechtschaft. So, wenn wir das Jerusalem heute anschauen, die Stadt Jerusalem heute anschauen, erkennen wir genau diese beiden Merkmale, Unmoral und Knechtschaft. Dieses Jahr, habe ich gelesen, ist die Pride Parade in Jerusalem ausgefallen. In den letzten 14, 15 Jahren hat sie stattgefunden. Letztes Jahr marschierten sage und schreibe 15.000 homosexuelle Menschen in Jerusalem in dieser Pride Parade. Was heißt Pride auf Deutsch? Und was kommt nach dem Stolz? Der Fall. Das ist das Zeugnis der Heiligen Schrift. So, das ist aber, was wir auf der einen Seite in Jerusalem vorfinden. Unmoralisches Treiben. Uns wundert es nicht, wenn das in Los Angeles passiert oder San Francisco. Ja, wundert überhaupt nicht. Wundert uns überhaupt nicht. Oder von mir aus in Vancouver. Aber Pride Parade in Jerusalem? Was ist das? Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite, und wie Gott dazu steht, dazu brauche ich nichts zu sagen. Wir kennen die Schrift. Auf der anderen Seite haben wir aber die Knechtschaft der Gesetzlichkeit der ultraorthodoxen Juden in dieser Stadt. Und diese ultraorthodoxen Juden machen kein Hehl daraus, sie verheimlichen es nicht, dass sie die Menschen zurück zum Gesetz bringen wollen. Ihr Lieben, Gesetzlichkeit ist keine Alternative zur Unmoral. Beides, Gesetzlichkeit wie die Unmoral, haben ein und dieselbe Destination dem Worte Gottes nach, und das ist das Verderben. Wenn ein Mensch sein Leben Jesus nicht anvertraut hat, dann spielt es keine Rolle, ob er ein moralisch gesehen perverser Mensch ist oder ein ultrakonservativer Jude, der am Gesetz festhält und damit Jesus Christus verneint. Gleiche Bestimmung. Das hört sich sehr brutal an, ich weiß das. Das ist aber die Realität, auf die uns das Wort Gottes hinweist. Und denken wir bitte dran, wie der Apostel Paulus selbst, stehend unter der Leitung des Geistes Gottes, die Menschen in Galatien beschreibt, die in der Gemeinde aufgetaucht sind und die Christen dazu bewegt haben, zurück zum Judentum zu gehen, zurück in die Gesetzlichkeit zu kommen, die gesagt haben, Jesus, wunderbar, wir müssen unser Leben Jesus anvertrauen, aber das ist nicht alles. Die Männer müssen beschnitten werden und so weiter und so weiter. Der Apostel Paulus verflucht sie. Das Wort, was hier gebraucht wird, ich habe nachgeguckt, heißt Anathema. Das ist ein sehr, sehr starkes Wort. Anathema ist das Übergeben einer Person oder einer Sache zum Verderben oder in die Hölle. Das ist, was der Apostel Paulus sagt, stehend unter Leitung des Heiligen Geistes. Er übergibt diese Judaisten, diese Legalisten, dem Satan. Und wenn der Apostel Paulus diese harschen Worte gebraucht, ja, gegen die Legalisten, gegen solche Menschen, die sagen, ja, Jesus ist schon wichtig, aber neben Jesus müssen wir den Sabbat halten oder dies und jenes machen. Dann verstehen wir, dass es das Wort Gottes ist über diese Menschen. Sie sind anathema, sie sind verflucht. Die Bibel sagt uns ganz klar, Jesus Christus plus gar nichts ist notwendig zum Heil. Wenn wir unser Leben Jesus Christus anvertraut haben, wenn wir in Buße zu ihm gekommen sind und dann die Wiedergeburt tatsächlich erlebt haben, darum geht es, dann sind wir gerettet. Das heilige Leben, das Leben der Heiligung ist dann der natürliche Auswuchs dieses neuen Lebens in und aus Jesus Christus. Und wenn das bei einem Menschen nicht zu sehen ist, die Bibel sagt ganz deutlich, hinweisend auf das Prinzip, ein gesunder Baum bringt gesunde Frucht. Wenn gesunde Frucht nicht zu erkennen ist, dann können wir davon ausgehen, dass der Baum ungesund ist. So, wenn jemand kommt und uns sagt, Jesus, wichtig, aber Sabbat halten, das müssen wir tun, um gerettet zu sein. Wenn jemand sagt, Jesus ist wichtig, aber wir müssen ein Kopftuch tragen und wir müssen nur zu einer Gemeinde gehören, dürfen nirgends anders hinzugehören, außer dieser einer Gemeinde. Das ist der Garant zum Heil. Dann können wir wissen, das sind solche Menschen, die im Galaterbrief verflucht werden. Jesus selbst sagt es, es ist vollbracht. Und die Legalisten sagen, nein, das und das muss noch getan werden. Du musst zu unserer Gemeinde gehören, dann bist du gerettet. So, und sie merken nicht, dass sie Jesus Christus selbst widersprechen. Das ist ungesund. So, Sodom und Ägypten, das sind zwei sehr klare Symbole für Unmoral und Gesetzlichkeit. Und beides finden wir wahrscheinlich in allen Städten dieser Welt, leider auch in dieser Stadt, die Gott für sich selbst gewählt hat, Jerusalem. Wir lesen weiter in unserem Text. Und viele aus den Völkern, ich bin überrascht, wie das hier gesagt wird, nicht alle, sondern viele. Manche interessiert das wahrscheinlich nicht, was passieren wird, aber viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen, hier wird uns ein Hinweis gegeben, dass die ganze Welt eigentlich teilnimmt an dem, was in Jerusalem passieren wird. Oder viele aus den Völkern, Stämmen, Sprachen, Nationen werden ihre Leichname sehen 3,5 Tage lang und sie werden nicht zulassen, dass ihre Leichname in Gräber gelegt werden. Und die auf der Erde wohnen, werden sich über sie freuen, dass sie nun tot sind und frohlocken und werden einander Geschenke schicken, weil diese zwei Propheten diejenigen gequält hatten, die auf der Erde wohnen. So nach dem Tod dieser beiden Zeugen wird eine große Party stattfinden in der ganzen Welt, eine große Feier. Und überlegt einmal das, was uns wirklich hier gesagt wird. Überlegt einmal, hier ist die Frage. War das, was wir hier lesen in diesem Text, möglich zu der Zeit des Apostel Johannes? Die Antwort ist nein. Es war nicht möglich gewesen. War das, was wir hier lesen, möglich zur Zeit, sagen wir mal, von Napoleon Bonaparte, als Napoleon Bonaparte gelebt hat? Nein, war nicht möglich. War das, was wir hier lesen, möglich gewesen zur Zeit des Ersten und des Zweiten Weltkrieges oder des Zweiten Weltkriegs? Nein, war auch nicht möglich gewesen. Aber ist es heute möglich, wo jeder sein eigenes Mobiltelefon hat? Ja, das mitzuerleben, was gerade jetzt in Jerusalem passiert? Und wer immer nach Jerusalem gereist ist in den letzten Jahren, der weiß ganz genau, dass dort an fast jeder Straßenecke eine Kamera angebracht ist. So, wenn ihr wollt, Und wenn ihr euer Cellphone dabei habt, Mobiltelefon dabei, ihr könnt mit einem Knopfdruck gerade jetzt herausfinden, was an der Klagemauer in Jerusalem stattfindet. Stimmt's? Ich hoffe, ihr tut es nicht. Wir sind im Gottesdienst. Aber es ist möglich. Es ist möglich. Überlegen wir weiter. Seit wann ist so etwas möglich, dass die Menschen in der Welt sich gegenseitig innerhalb von einigen Tagen beschenken können? Das ist erst möglich, seitdem wir Amazon haben. Würde ich mal denken. Ich denke, heißt der Jeff Bezos? Wie heißt er? Der hat wahrscheinlich diesen Text gelesen und hat gedacht, Mensch, das ist eine gute Idee. Ja, dass die Menschen sich in der ganzen Welt beschenken können. Ihr Lieben, es ist erstaunlich. Habt ihr schon mal was bei Amazon bestellt? Ich habe in den letzten paar Wochen meinen Computer ein bisschen, wie sagt man das im Deutschen, als nicht gereinigt, nein, ich habe es beschleunigt, schneller gemacht. Und alle Teile, die ich dazu brauchte, habe ich bei Amazon bestellt. Innerhalb von einigen Tagen war es vor meiner Tür. Die haben es mir geliefert. Ich musste nirgends hin. Ich musste mich nicht mit den Verkäufern herumschlagen, die Maske anhaben und die ich nicht verstehen kann. Die haben, ja, ein paar Knöpfe gedrückt, bumm. In 2 Tagen, 3 Tagen war das vor meiner Tür. Erstaunlich. So, wir sehen, dass das, was wir hier lesen in unserem Text, eigentlich in der Vergangenheit nicht möglich gewesen ist. Heute aber sehr wohl möglich ist. So, ich habe deshalb überhaupt keine Schwierigkeiten zu glauben, dass wir in einer Zeit uns befinden als Menschen, die man sehr wohl als das Ende der Endzeit bezeichnen kann. Die Trübsalzeit, ich glaube nicht, dass sie schon angefangen hat, glaube ich nicht. Aber das, was wir jetzt im Moment erleben, sind die Vorwehen dieser Zeit. Wie lange diese Vorwehen, wie lange diese Zeit noch dauern wird, das weiß ich nicht. Aber eins ist mir klar. Und ich hoffe, euch auch. Ihr Lieben, der Herr Jesus kann jeden Moment kommen. Er kann. Sind wir bereit für sein Kommen als seine Gemeinde? Warten wir auf sein Erscheinen mit Sehnsucht? Jesus selbst sagt es, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir zu geben, einem jeglichen, wie seine Werke sein werden. Und er spricht hier zu gläubigen Menschen. Nur die Gläubigen werden für ihre guten Werke belohnt. Die Ungläubigen, wir wissen, was ihre Destination ist. So freuen wir uns auf das Kommen unseres Herrn für uns als seine Gemeinde. Ihr Lieben, ich bete darum, dass wir es tun, weil wir ganz genau wissen, mein Leben gehört Jesus. Ich lebe mit Jesus jeden Tag, ja, von morgens früh bis abends spät. Es ist für mich sehr wichtig, dass die anderen Menschen Jesus und mehr kennen, in dem, wie ich mich benehme, in dem, wie ich rede. Es ist für mich sehr wichtig, dass meine Gefühle, selbst meine Gedanken zur Ehre meines heilenden Jesus da sind und nicht zu seiner Unehre, weil er schließlich als Gott mein Herz sieht. Freuen wir uns auf das Kommen unseres Herrn. Möge der Herr es uns schenken und sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen. Wir verneigen uns zum Gebet und dann wollen wir zum Abschluss des Gottesdienstes noch ein Lied singen. Aber zuerst beten wir, ja? Unser Heiland und Herr Jesus Christus, dein Wort ist meines Fußes Leucht und ein Licht auf meinem Wege. Dein Wort informiert uns, informiert mich, was die Realität ist. Es sind nicht die Philosophen dieser Welt, nicht die Klugen dieser Welt, die sowieso, wenn sie an dich nicht glauben, Narren sind. Das ist, was das Wort sagt. Herr Jesus Christus, hilf uns, mutiger zu leben in dem Alltag und Menschen, die dich nicht kennen, zu ermutigen, ihr Leben zu übereignen. Dir, dem wunderbaren Herrn und Heiland. Herr Jesus, du stehst vor der Tür. Auch das ist eine Realität, auf die uns das Wort Gottes hinweist. Und das bedeutet für uns, dass wir all diese Dinge, die wir tun, im Lichte dieser Realität überprüfen müssen. Alle unsere Entscheidungen, alles, was wir tun, muss im Lichte deines Kommens überprüft werden. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass wir nicht im Dunkeln leben, sondern dass du uns ganz klar nicht nur die Realität, sondern auch die Zukunft aufzeigst. Wir sind wahrhaftig bevorzugte Menschen, gehören zu dir. Preis sei deinem heiligen und deinem ewigen Namen. Anbetung und Ehre sei dir dargebracht, unser Herr und Heiland. Und auch heute beten wir, komme bald, Herr Jesus, komme bald. Amen. Amen.